Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der neuesten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das emotional stärker aufgeladen ist als die Gesundheit oder der Sieg eines österreichischen Fußballteams, die Pensionen. Sind unsere Pensionen noch sicher? Wer bekommt noch eine Pension und wer finanziert wie die Pensionen? Darüber spreche ich heute mit der stellvertretenden Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts und der Vorsitzenden der Alterssicherungskommission, Christine Meyerhuber. Schön, dass Sie da sind, Frau Meyerhuber.
Begrüße Sie, Herr Mascher. Danke für die Einladung.
Frau Meyerhuber, die Pensionslücke in Österreich beträgt 32 Milliarden Euro. Das bedeutet, der Staat muss diesen Betrag zuschießen, um das System aufrechtzuerhalten. Stimmt diese Aussage?
Wenn ich Pensionslücke höre, dann denke ich an ganz was anderes. Wenn ich als Ökonomin Pensionslücke höre, denke ich daran, dass Frauen im Schnitt weniger Pension verdienen als Männer. Aber was Sie meinen, ist das Faktum, dass in Österreich die laufenden Einnahmen der Pensionsversicherten, also die Pensionsversicherungsbeitragseinnahmen, die Ausgaben nicht decken. Das ist aber an und für sich kein Problem, weil es ist ja kein Versicherungssystem, sondern es ist ein Sozialversicherungssystem. Unser Alterssicherungssystem ist ein Sozialversicherungssystem. Das heißt, es gibt ganz viele soziale Zielstellungen, die neben dem Versicherungsprinzip hier wirken. Was meine ich zum Beispiel? Wir haben eine sehr generöse Hinterbliebenenversorgung beispielsweise. Circa 10% der Ausgaben, der jährlichen oder monatlichen Ausgaben, sind Ausgaben für Hinterbliebenenleistungen. Auf der anderen Seite ist es so, auf der Beitragseinnahmenseite wird kein Unterschied gemacht. Bin ich verheiratet oder bin ich nicht verheiratet? Habe ich Kinder oder habe ich nicht Kinder? Das heißt, dieser Anteil ist ein sozialpolitisches Ziel mit der Überlegung, das soll nicht die Erwerbstätigen alleine finanzieren, sondern das sollte die gesamte Steuergesellschaft sozusagen finanzieren und deswegen sind dort Steuerbeträge drin. Oder beispielsweise die Pensionsversicherungsanstalt bezahlt die Rehabilitationsmaßnahmen von Erwerbstätigen. Das ist nämlich, das sind fast knapp 2 Milliarden Euro jährlich. Und für dieses Ziel, diese Rehabilitationsmaßnahmen, ist, glaube ich, auch begründet, dass hier nicht nur die Erwerbstätigen dieses finanzieren, sondern alle Steuerzahlenden dieses finanzieren. Oder eine andere Geschichte ist die Krankenversicherungsbeiträge der Pensionen. Pensionen sind ja krankenversicherungspflichtig. Diese Beiträge sind knapp 2,6 Milliarden, also in Summe ca. 4% der Aufwendungen. Die zahlt die Pensionsversicherung direkt an die Krankenkasse. Also das ist sozusagen kein Geld, das irgendwo hinfließt, sondern das bleibt im staatlichen System. Mit diesen ganzen sozialpolitischen Zielen, und ich könnte das weiter aufzählen, zum Beispiel die Ausgleichszulage. In Österreich ist es so, wenn die eigene Pension eine bestimmte Grenze nicht erreicht und das Haushaltseinkommen niedrig ist, habe ich Anspruch, meine geringe Pension auf die Ausgleichszulage aufzudoppeln, auf ca. 1.300 Euro. Und das kostet der Pensionsversicherungsanstalt jährlich ca. 1,2 Milliarden. Auch hier wieder die Überlegung, es macht ja Sinn, Altersarmut zu verhindern, indem das alle in dieser Gesellschaft die Steuern zahlen mitfinanzieren. Also es macht Sinn, in einem Sozialversicherungssystem öffentliche Mittel drinnen zu haben, Steuermittel drinnen zu haben und nicht nur Versicherungsmittel drinnen zu haben. Und das Letzte, was ich noch unbedingt erwähnen möchte, das Pensionsversicherungssystem kann mit Strukturveränderungen ganz gut umgehen. Was meine ich damit? Wir haben die Landwirtschaft. In der Landwirtschaft gibt es immer weniger aktive Betriebe. Wenn wir auf die Zahlen schauen, im letzten Jahr waren ca. 730 Millionen Euro an Pensionsversicherungsbeitragseinnahmen von einer immer kleiner werdenden Zahl an Betrieben. Auf der anderen Seite waren es 3 Milliarden Ausgaben für die Pensionen. Und es kann ja nicht so sein, dass sozusagen die Gruppe der immer weniger werdenden Bauern und Bäuerinnen die Gruppe der Pensionisten alleine finanziert. Da macht es natürlich Sinn, hier Steuermittel reinzugeben. Das heißt, die Differenz zwischen Versicherungsbeitragseinnahmen, Ihre erste Frage, und die Pensionsaufwendungen, die ist groß, tatsächlich groß, aber die ist begründet damit, dass wir ein Sozialversicherungssystem haben mit unglaublich vielen sozialpolitischen Zielen. Ob diese Ziele gut sind und vernünftig sind, ist eine andere Diskussion. Aber das begründet diese Notwendigkeit, dass allgemeine Steuermittel hier in der Pensionsversicherung mitfinanzieren.
Dann stelle ich die Frage vielleicht ein bisschen anders. Wir haben eine steigende Anzahl von Pensionistinnen und Pensionisten. Wir haben eine Erwerbsbevölkerung, die nicht gerade sich im Wachsen befindet. Wir haben relativ wenig junge Leute, die nachkommen und ins Erwerbsleben eintreten. Da drängt sich die Frage auf, ob irgendwann das allgemeine System, das Steuersystem, das auch das Sozialsystem hier mitfinanziert, nicht irgendwann überfordert ist?
Da würde ich trennen zwischen der demografischen Entwicklung und der ökonomischen Entwicklung. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Personen im Erwerbsalter 15 bis 65 oder 20 bis 65, je nachdem wie man es rechnet, die schrumpft in den nächsten Jahren und der Anteil, der prozentuelle Anteil der über 65-Jährigen steigt. Das ist so. Aber das war auch schon in der Vergangenheit so. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir einen stabilen und guten Arbeitsmarkt haben, weil wir haben ein umlagefinanziertes System. Das heißt, das, was ich, was sozusagen von meinem Lohnzettel monatlich an Sozialversicherungsbeiträge abgezogen wird, das wird sofort ausgezahlt für die Pensionen. Das ist, wird umgelegt sozusagen. Unser Pensionsversicherungsbeitrag wird sofort umgelegt auf die Pensionen, die ausbezahlt werden. Wenn ich jetzt die Zahl der Erwerbstätigen nicht mehr wahnsinnig erhöhen kann, wobei wir haben da noch Luft nach oben in Österreich, dann muss man aber schauen, dass die Einkommen vernünftig sind. Das heißt, es zahlt ja nicht, wir haben ja keine Kopfsteuer für die Pensionsversicherung, sondern je höher das Einkommen, desto höher die Pensionsversicherungsbeiträge, desto leichter kann es finanziert werden. Je höher die Erwerbsquote, je mehr Beschäftigte wir haben, desto besser kann dieses System umgehen mit der demografischen Verschiebung.
Wenn man aber diesen Ansatz wählt, dann muss man ja auch berücksichtigen, dass Österreich ohnehin schon ein Hochlohnland ist, vergleichsweise mit sehr hohen Lohnkosten und Lohnstückkosten, und sich die Frage stellt, ob wir uns das noch auf Dauer leisten können und wettbewerbsfähig bleiben können. Also ist das ein Ansatz, der sich fortführen lässt überhaupt, den Sie da angesprochen haben, dass man die Einkommen noch steigern kann und oder steigern muss, um das System aufrechtzuerhalten?
Naja, also ich würde den exportorientierten Sektor, der Industriesektor, der im Moment zwar schwächelt, aber im Prinzip gut aufgestellt ist, der eher ein höheres Lohnniveau hat wie im Dienstleistungssektor. Also ich denke, hier sind Produktivitätsfortschritte möglich und notwendig auch, Innovationen notwendig. Ich denke, da habe ich keine Sorge. Wo ich etwas Sorge habe, ist die Tatsache, dass wir ja immer mehr Dienstleistungsberufe brauchen, weil eine alternde Gesellschaft heißt auch, dass wir mehr Gesundheitsdienstleistungen brauchen und Pflegedienstleistungen. Und um diese Dienstleistungen überhaupt bedienen zu können, brauchen wir Menschen, die das machen. Also es nützt ja nichts, wenn ich Geld in ein System stecke, wenn ich aber dann kein Personal habe, damit im Spital die Abteilung funktioniert, weil ich kein Personal habe. Wenn ich Geld ins Bildungssystem stecke, mir aber dann die Lehrkräfte fehlen, die das sozusagen die Aufgabe wahrnehmen. Also die große Herausforderung ist folgende, vor die ein jedes Pensionsversicherungssystem steht, auch das österreichische. Jedes Alterssicherungssystem ist eine Garantie dessen, dass ich ab einem bestimmten Alter genügend Güter und Dienstleistungen zur Verfügung habe. Das heißt, es braucht aber auch eine Gruppe von Erwerbstätigen, die diese Güter und Dienstleistungen herstellt. Und gerade im Bereich Pflege und gerade im Bereich Gesundheit merken wir, dass zu wenig Menschen in diesem Bereich arbeiten, um diese Dienstleistungen herzustellen. Und ich denke, da ist eine große Herausforderung, die auf uns zukommt, dass wir hier die Leute gezielt halten und einsetzen und umschulen, dass wir eben das Güter- und Dienstleistungsvolumen, das wir erstellen, möglichst vergrößern, indem möglichst viele Leute sich daran beteiligen.
In anderen Ländern wird sehr intensiv darüber diskutiert, das Pensionsantrittsalter, das gesetzliche, anzuheben. In Deutschland ist es schon bei 67, da wird über höheres Alter schon gesprochen. Bei uns ist 65 schon ein Tabu. Warum ist es so schwierig, in Österreich dieses Thema zu diskutieren? Und ist es überhaupt notwendig?
Ich denke, es ist notwendig, dass man hier einen guten Diskurs führt, dass man heute schon die Weichen stellt für das Jahr 2040. Und diese langfristige Perspektive fehlt in Österreich tatsächlich. Was in Deutschland beispielsweise, weil Sie das Beispiel genannt haben, in Deutschland haben Sie das Pensionsantrittsalter von 65 auf 67 erhöht und sie haben sich dafür 15 Jahre Übergangszeit gelassen. Das heißt eine langfristige Planung, alle konnten sich einstellen, die Betriebe konnten sich einstellen, die Versicherten. Was wir in Österreich gerade eben sozusagen beobachten ist, dass das Antrittsalter zur Korridorpension innerhalb von 2 Jahren um 1 Jahr erhöht wird. Das ist keine Planungssicherheit. Oder das Frauenpensionsantrittsalter war lange auf 60 und jetzt haben wir innerhalb von 10 Jahren eine Angleichung um 5 Jahre. Das ist ein Tempo, das sonst nirgends vorhanden ist in den europäischen Ländern.
Aber das hat man schon 20 Jahre gewusst.
Das hat man 20 gewusst, aber ja. Eine langfristige Planung ist total wichtig, dass wir jetzt diskutieren, was ab dem Jahr 2035, 2040 das Antrittsalter sein sollte. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ein höheres Antrittsalter ist nicht die Antwort auf alle Probleme, sondern wir brauchen Menschen, die tatsächlich aktiv bis zum Erwerbsaustritt beschäftigt sind. Im Moment haben wir das Problem, dass wir eine sehr hohe Altersarbeitslosigkeit haben. Quasi ein Drittel der im letzten Jahr arbeitslos gemeldeten Personen waren im Alter von 50 Jahren und älter. Also hier haben wir eine große Gruppe, auch bei den Frauen, die arbeitslos sind, die von dem steigenden Pensionsantrittsalter nicht profitieren können, sondern für die verlängert sich diese Situation in der Arbeitslosigkeit. Also da ist wirklich dringender Handlungsbedarf, hier diese Ressource, diese älteren Arbeitslosen stärker einzubinden.
Mhm. Müssen wir als österreichische Gesellschaft nicht generell ein wenig umdenken, nämlich wenn ich mit 59 Jahren sage, dass ich noch 6 Jahre arbeiten möchte oder werde ich zum Teil fragend angesehen, weil jeder irgendwie schaut, dass er möglichst schnell noch in die Pension kommt und ein Pensionsalter mit 65 oder 67 für viele völlig undenkbar ist. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite nutzen das Unternehmen ja auch Mitarbeiter, die älter sind und auch teurer, relativ rasch und bequem irgendwo in ein anderes System abzuschieben und Kosten zu sparen. Muss das Thema Arbeiten im Alter vielleicht einmal anders diskutiert werden, mit einer positiven Konnotation?
Sie haben jetzt 2 Fragen gestellt, genau. Ja. Das eine ist tatsächlich so, die Leute haben gelernt, in den vergangenen 2 Jahrzehnten sind immer, ich überspitze jetzt, über die Nacht neue Pensionsreformen gekommen, die immer Verschlechterungen gewesen sind. Die Leute haben das mitgekriegt und dieses Verhalten, ich gehe zu meinem frühesten möglichen Zeitpunkt in die Pension, weil es könnte ja sein, dass es dann in einem Jahr oder in 2 Jahren eine Verschlechterung gibt, also das verstehe ich gut. Da ist einfach das Vertrauensverhältnis kein gutes und das muss man verbessern durch langfristige Planung. Also das ist ganz dringend wichtig. Und auf der anderen Seite, die Unternehmen müssen auch umlernen. Die haben jetzt Jahrzehnte gehabt, wo sie relativ gut ausgebildete junge Menschen jederzeit anwerben konnten und einstellen konnten. Das ist jetzt nicht mehr so, weil die Kohorte der Jüngeren ist kleiner geworden. Jetzt müssen die Unternehmen einfach damit umgehen lernen, dass sie wieder mehr die Leute qualifizieren müssen im Betrieb und nicht nur auf Junge fixiert sind, sondern auch auf Ältere. Also eine Person, die 50 Jahre alt ist, hat noch ein Drittel des Erwerbslebens vor sich. Und ich denke, das muss irgendwie bei den Betrieben ankommen, dass die Investition, die Weiterbildung bei 50-jährigen oder auch 55-jährigen Personen sich jedenfalls rechnet und amortisiert aus betrieblicher Sicht.
Mhm. Sie haben schon zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, das Sozialversicherungssystem ist kein Versicherungssystem. Es ist aber den meisten Menschen, glaube ich, nicht so bewusst, dass das kein Versicherungssystem ist, sondern die sagen, ich zahle Pensionsversicherung, damit ich im Fall der Pensionierung dann auch meine Pension bekomme. Genauso wie ich Krankenversicherung zahle dafür, für den Fall, dass ich einmal krank werde und ins Krankenhaus muss. Hat da irgendwas in der Kommunikation nicht gestimmt?
Das ist eine spannende Frage. Also wir haben ein Versicherungsprinzip, das auch verstärkt worden ist mit den letzten Pensionsreformen. Also jetzt ist es so, dass das gesamte Lebenseinkommen für die Pensionshöhenberechnung herangezogen wird. Es gab eine Zeit, wo die 15 besten Jahre für die Pensionshöhenberechnung herangezogen worden sind. Also das Versicherungsprinzip ist verstärkt worden für die Erstpension. Wenn ich aber dann im Pensionsbezug bin, und dann die jährliche Pensionsvalorisierung sich an der Inflationsrate orientiert und die nur zum Teil abgegeben wird sozusagen, dann verliere ich sozusagen einen relativen Wert in der Pension. Und dann ist das Versicherungsprinzip schwächer als in der Situation mit meiner Erstpension. Also die Erstpension ist versicherungsmathematisch relativ strikter berechnet jetzt, wie das noch vor 20 Jahren gewesen ist.
Sie haben angesprochen, das Pensionssystem ist ein Umlageverfahren, dass es das Geld, was jetzt eingenommen wird, kommt den Pensionistinnen und Pensionisten zugute. Und die Basis ist der Generationenvertrag, der sehr oft zitiert wird. Wo ist denn dieser Generationenvertrag überhaupt festgeschrieben?
Das ist eine gute Frage. Es ist kein Vertrag im privatrechtlichen Sinn, sondern das bezieht sich auf die Situation, die am einfachsten nachzuvollziehen ist, wenn wir uns das realwirtschaftlich vorstellen. Also jede Alterssicherung, ob das jetzt familienintern ist oder sozial, also gesellschaftlich oder auch privat, durch Privatvorsorge, es geht immer darum, dass ich ab einem bestimmten Alter Güter und Dienstleistungen habe, zur Verfügung habe, die ich brauche. Also Ärzte kann man nicht irgendwie konservieren, sondern ich brauche Güter und Dienstleistungen. Und das ist in allen Systemen so. Auch sozusagen in der innerfamiliären Absicherung, wenn wir keine institutionelle Absicherung hätten, geht es doch darum, dass die alte Generation von der jungen Generation Essen, Wohnung, Heizung und Nahrung kriegt. Es braucht Güter und Dienstleistungen. Also insofern hat jede Gesellschaft, jede moderne Gesellschaft einen Generationenvertrag unter Anführungszeichen. Es geht irgendwie darum, eben das, was in der Wirtschaft in einem Jahr an Güter und Dienstleistungen erstellt wird, dass das aufgeteilt wird zwischen jenen, die noch nicht erwerbstätig sind, also den Kindern, zwischen den Erwerbstätigen und jenen, die nicht mehr erwerbstätig sind. Und das ist sozusagen der Generationenvertrag.
Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs die Pensionslücke anders definiert, als ich sie in der Frage impliziert habe, und von der Lücke zwischen Männern und Frauen gesprochen. Jetzt gibt es eine deutliche Pensionslücke. Wie verändert sich das, wenn das Pensionsalter der Frauen jetzt tatsächlich an das der Männer letztlich auf 65 auch angehoben worden sein wird?
Naja, also je länger ich erwerbstätig bin, je mehr Versicherungsjahre ich habe, desto höher ist meine individuelle Pension. Und diese Entwicklung beobachten wir schon in der Vergangenheit, dass sozusagen jede neue Pensionskohorte der Frauen mehr Versicherungsjahre hat. Also da sehen wir einen positiven Trend. Das heißt, im Prinzip ist eine steigende Erwerbstätigkeit und eine Verlängerung der Erwerbsphase natürlich positiv für die individuelle Pensionshöhe. Allerdings sind die Differenzen dermaßen groß, dass ich da nicht so optimistisch bin, dass diese Pensionslücke, also der Pensionsnachteil der Frauen gegenüber den Männern, sich in den nächsten Jahrzehnten schließen wird.
Das hat ja auch damit zu tun, dass das gesamte Lebenseinkommen herangezogen wird und da viele Teilzeitjahre bei Frauen dabei sind, im Gegensatz zu Männern, oder?
So ist es, genau. Also wir haben uns das mal genauer angeschaut, woran liegt es denn? Was sind die großen Einflussfaktoren auf diese Lücke? Und der größte Einflussfaktor ist natürlich das geringere Einkommen. Das heißt aber nicht nur Einkommen aus Teilzeitbeschäftigung, sondern es gibt auch mehr vollzeitbeschäftigte Frauen mit geringeren Einkommen als Männer. Also auch hier haben wir ein Problem sozusagen, das daher kommt, dass Frauen stärker in Branchen arbeiten, wo das Lohnniveau generell niedriger ist. Also in der Industrie mit einem guten Kollektivvertrag, mit einem guten Lohnniveau arbeiten eher weniger Frauen, arbeiten mehr Männer. Und insofern sehen wir auch bei Vollzeitbeschäftigung einen Niveauunterschied zwischen Frauen und Männern. Und das trägt natürlich dann bei zur Pensionslücke in Verbindung mit der kürzeren Erwerbsphase, die eben auch viel stärker bei den Frauen durch Versorgungsphasen und Erziehungsphasen unterbrochen sind.
Die Versorgungs- und Erziehungsphasen, die werden ja für die Pension berücksichtigt, aber werden die auch ausreichend berücksichtigt, Ihrer Meinung nach?
Sie werden berücksichtigt. Die Nach der Geburt eines Kindes bekommt der erziehende Elternteil 4 Jahre auf dem Pensionskonto eine Gutschrift, die sich daran berechnet, als hätte diese Person, meistens die Mutter, ca. 2.800 Euro verdient. Also das ist schon eine gute Anrechnung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ja die Kinderanzahl pro Frau rückläufig wird. Das heißt, auch eine bessere Anrechnung der Kindererziehungszeiten würde nicht helfen, die Frauenpensionen generell zu erhöhen, weil Frauen haben jetzt trotz geringerer Fertilität verstärkt die Aufgabe, Pflegedienste oder Pflegeleistungen zu machen für die ältere Generation. Auch hier sehen wir, dass es 80% der Pflege, der Altenpflege, passiert im Haushalt durch private Personen und nicht durch Institutionen. Und das ist sozusagen die neue Herausforderung, die jetzt auf die Frauen verstärkt zukommt, dass die alternde Gesellschaft dafür, also für die Frauen bedeutet, dass sie jetzt, nachdem sie die Kinder sozusagen erzogen haben, sich dem Pflege der vorderen Generation, der älteren Generation widmen müssen. Und da helfen diese besser angerechneten Kindererziehungszeiten wenig.
Weil ältere Frauen, also Frauen, die am Ende ihres Berufslebens sind und gleichzeitig noch ihre Eltern vielleicht pflegen, dass sie natürlich nur in einer Teilzeitarbeit machen können, weniger verdienen, aber sozialversicherungstechnisch nichts davon haben, dass sie ihre Eltern gepflegt haben.
So ist es. Es gibt zwar die Möglichkeit, wenn die Person, die zu pflegen ist, Pflegegeld bezieht, dann kann die pflegende Person Pflegekarenz beantragen. Also das ist nicht automatisch wie bei der Kindererziehung, sondern das muss beantragt werden. Und dann kann ich für ein halbes Jahr, bekomme ich dann sozusagen fiktive Gutschriften am Pensionskonto, aber das ist nur ein halbes Jahr. Ich denke, da wäre eine große Stellschraube, hier nachzubessern und hier ein bisschen realistischere Betreuungsphasen für das Pensionskonto zur Verfügung stellen.
Sollte man auch überlegen, dass man, wenn man nachweist, dass man die Eltern gepflegt hat, dass es hier auch eine Art Bonus wie bei der Kindererziehung gibt, dass das angerechnet wird?
Ja, also wie gesagt, die Pflegekarenz gibt es schon ein halbes Jahr und das, glaube ich, wäre zum Überlegen, ob er das ausbaut. Ja.
Ist klar. Als Alternative zum Umlageverfahren wird ja immer das Drei-Säulen-System genannt, wo man stärker kapitalgedeckte Pensionen auszahlen will. Und das ist immer ein Diskussionspunkt, auch ein ideologischer Diskussionspunkt. Wenn man es rein ökonomisch betrachtet, ist ein Umlageverfahren besser oder schlechter als ein kapitalgedecktes Verfahren?
Wenn sich die Ökonominnen und Ökonomen hinsetzen würden und auf dem Reißbrett ein neues Alterssicherungssystem designen würden, dann würde das sicher anders ausschauen, wie das heute der Fall ist. Aber wir sind pfadabhängig, wir haben ein System und wir können nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen das System neu erfinden und vollkommen neu ausrichten, weil wir haben sozusagen Versprechen und Anwartschaften im alten System. Also insofern würde ich die Frage so nicht beantworten können. Ich kann es theoretisch, so, dann können wir uns hinsetzen und Systeme skizzieren, aber das bringt wenig, weil wir müssen ja an der Empirie ansetzen und da ist es natürlich schwierig, ein neues System zu etablieren, ohne in das alte System einzugreifen. Und ich denke, das ist das Spannungsfeld.
Und das System, das wir jetzt haben, das ja private Vorsorge oder betriebliche Vorsorge nur zum Teil begünstigt, sollte man hier etwas verändern?
Na, ich denke, da ist schon etliches jetzt in Diskussion. Wir haben das Betriebspensionsgesetz und da gibt es jetzt die Möglichkeit oder das Bestreben, dass auch Personen oder Personen, die im Betrieb arbeiten, ohne Betriebspensionen, dass sie die Möglichkeit haben, freiwillig in eine Betriebspension einzuzahlen. Also da tut sich etwas, das ist positiv zu bewerten. Auf der anderen Seite haben wir das Instrument der Mitarbeitervorsorgekasse. Also das ist sozusagen die Abfertigung neu. Und auch hier, ich glaube, das wissen die wenigsten, zahlt der Betrieb monatlich oder jährlich 1,57% in eine Mitarbeitervorsorgekasse. Und das seit fast 20 Jahren, also mittlerweile ist das Vermögen dieser Mitarbeitervorsorgekassen ist schon angewachsen, dass man hier sozusagen das stärker einbindet in das Bewusstsein, dass das auch eine Altersvorsorge sein könnte. Das wäre ein zweiter Schritt in die richtige Richtung meines Erachtens.
Sie haben am Anfang gesprochen, man müsste sich hinsetzen und eine langfristige Pensionsreform planen. Jetzt ist das ja kein Thema, das eine Regierung besonders offensiv angeht, weil die Erfolge einer solchen Reform sie in der Regel nicht selbst ernten kann. Aber wenn man es schaffen würde, sich hinzusetzen und sagt, okay, wir planen jetzt mal für die nächsten 20 bis 30 Jahre die Sicherung unseres Pensionssystems. Was müsste man denn, wie könnte das funktionieren, was müsste da drin entstehen aus Ihrer Sicht?
Also tatsächlich ist es so, dass das Alterssicherungssystem ist wie ein großer Tanker. Wenn man den steuern will, dann muss man rechtzeitig anfangen, damit die Richtung verändert wird. Und ich denke, das wäre in Österreich dringend notwendig, dass man nochmal überlegt, ab dem Jahr 35, 40, wo sollte das gesetzliche Pensionsantrittsalter sein? Für wen kann das Antrittsalter geringer bleiben? Wer kann spät in Pension gehen? Wir müssen uns ja vor Augen führen, dass die Leute, die 1970 geboren sind, viel später in den Erwerbsarbeitsmarkt einsteigen. Also früher war es üblich, in den 70er Jahren war es üblich, dass die Leute mit 18, 19 in den Erwerbsarbeitsmarkt eingestiegen sind. Mittlerweile sind wir ganz woanders. Mittlerweile steigen die Leute mit 23, 24, 25 auf dem Erwerbsarbeitsmarkt ein. Also für die einen späteren Pensionsaustritt ist, glaube ich, kein Problem, weil eben die später eingestiegen sind. Ich glaube, das Antrittsalter ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt wäre auch zu überlegen, von diesen sozialpolitischen Zielsetzungen braucht man das alles noch? Ist es vernünftig? Zum Beispiel die Hinterbliebenenversorgung, die natürlich seine Berechtigung hat für die Leute, die jetzt eine Witwenpension beziehen beispielsweise. Aber braucht man das im Jahr 2040 vielleicht noch? Die Partnerschaften sind instabiler geworden. Ich denke, da könnte man nachjustieren. Dann die Frage, eben unterschiedliches Pensionsantrittsalter, wenn tatsächlich Leute eine lange Erwerbstätigkeit gehabt haben, ist es natürlich gerechtfertigt, dass sie vielleicht früher in Pension gehen als jene, beispielsweise Akademikerinnen, Akademiker, die später eingestiegen sind, die eine weniger körperlich anstrengende Tätigkeit haben, die dann können leichter später in Pension gehen. Also, dass man das Pensionsantrittsalter erhöht, aber dass man das sozial ausgewogen macht und nicht alle über einen Kamm schert. Und ein dritter Aspekt noch, die krankheitsbedingten Pensionen sind in Österreich im Pensionsversicherungssystem. In Schweden beispielsweise sind dauerhafte krankheitsbedingte Pensionen von der Krankenversicherung zu finanzieren, was, glaube ich, sehr vernünftig ist, dass man das auslagert. Also das wären so ein paar Stellschrauben, die in einem neuen System oder im Diskurs im Hinblick auf das Jahr 2040 jedenfalls behandelt werden sollten.
Welche Einflussmöglichkeiten haben Sie als Vorsitzende der Alterssicherungskommission?
Eine nicht besonders große. Also ich bin Ökonomin und ich habe eine andere Perspektive auf das System. Ich habe eine ökonomische Perspektive auf das System. Die Alterssicherungskommission hat eher eine politische Perspektive. Und ich denke, die Alterssicherungskommission ist so ein bisschen ein Gremium, wo diese beiden Perspektiven aufeinandertreffen, aber die politische Perspektive hat dort das größere Gewicht.
Wenn jetzt ein 25-jährige junge Dame zu Ihnen kommt und sagt, bekomme ich mit 65 oder mit 68 noch eine Pension? Was würden Sie da antworten?
Auf alle Fälle.
Das nehmen wir als positiven Aspekt mit, Frau Weihhofer. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Dankeschön.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.